Meine Damen und Herren, willkommen im neuen Jahr. Ich freue mich über den zahlreichen Besuch. Wir haben heute ein besonders hübsches und wichtiges Kapitel der Stochastik, insbesondere der Stochastik für die Informatik vor uns. Das sind die Markov-Ketten. Bestimmt haben Sie diesen Begriff, die meisten von Ihnen hören das heute nicht zum ersten Mal, aber wir betten das ein in unsere bisherige Erlebnistour durch die Stochastik. Und zwar erinnern wir an mehrstufige Zufallsexperimente. So hat es aufgehört im alten Jahr, so beginnt es im neuen Jahr. Mehrstufige Zufallsexperimente. Sie wundern sich, warum jetzt keine Folien da sind. Das hat technische Gründe. Also der Beamer ist irgendwo spazieren gegangen. Mein Rechner mag anscheinend nicht mit analog kommunizieren, ich weiß es nicht. Also zur Erinnerung, mehrstufige Zufallsexperimente. Und speziell die Multiplikationsregel. Die Multiplikationsregel, die findet man ja auch in den Schulbüchern. Ja, das ist sowas Baumartiges. Die Multiplikationsregel, die besagt, wenn Sie ein mehrstufiges Zufallsexperiment haben und die Wahrscheinlichkeit ausrechnen wollen eines bestimmten Pfades, von der Wurzel zu den Knoten oder wie auch immer Sie sich das vorstellen wollen, dass heute der Zustand A1 ist, morgen der Zustand A2 bis und so weiter, irgendwann einmal übermorgen der Zustand AN, ja, das bekommt man auf induktive Art, indem man sagt, man beginnt mal mit dem Heute und dann gibt es eine Regel, wie man von heute zu morgen kommt. Und Sie sehen, das ist ein fettes P, das ist die Wahrscheinlichkeit des Zustands A1 heute. Und das ist ein lateinisches P, das ist die Regel, die Wahrscheinlichkeit gegeben, der Zustand A1 heute. Was ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass A2 morgen ist? Und dann geht es weiter mit einem Produkt von Gewichten. Aber bei mehrstufigen Zufallsexperimenten ist es halt allgemein so, dass das Übermorgen von heute und morgen abhängt. Und so weiter. Und letztlich das AN, die Wahrscheinlichkeit dafür, sich bestimmt, bedingt unter dem, was bisher geschah. Ja? Also das ist die Multiplikationsregel mit diesen Übergangswahrscheinlichkeiten. Also die lateinischen P's hier, das sind Übergangswahrscheinlichkeiten. Und dieses hier nennen wir oft auch Rho von A. Das ist das Rho von A1 hier, das ist das Gewicht der Startverteilung. In A1. Ja? Also diese Multiplikationsregel ist zentral und eine wichtige Beispielklasse für mehrstufige Zufallsexperimente entsteht, indem wir sagen, wir stellen uns auf den Standpunkt, das Gedächtnis reicht gerade mal immer eine Stufe. Ja? Das heißt, wenn wir hier die Markov-Ketten machen, also der zweite, oder das 1a, oder 1 neu, ist jetzt Markov-Ketten als Spezialfall. Und da passiert so, dass man, das ist eine Konvention, dass man erst einmal sagt, die Zeit beginnt nicht bei 1, sondern bei 0. Ja, also das hat sich so eingebürgert. Es ist oft so in der Mathematik und ich weiß nicht, ich glaube in Europa manchmal beginnt man das Zählen mit 0. Ja, also der erste Stock ist der erste Stock und 0 ist das Erdgeschoss. In Amerika beginnt man das Zählen mit 1. Ja, also da ist das Erdgeschoss die Nummer 1 und so weiter. Also, aber das soll uns nicht kratzen. Wir sagen einfach einmal, wir nehmen das zur Kenntnis und sagen, also das ist die Zeit beginnt mit 0 und alles andere ist okay, das ist hier 0. Ja, und dann ist es halt 0, A1, A2, A0, A1 bis A2. Und dann geht es hier halt bis haben wir A0 und dann geht es AN-1 AN. Ja, also das ist alles okay. Aber was dann noch wichtiger ist, ist, die Vergangenheit wird immer gestrichen. Ja? Also ein Schuldenerlass oder was immer. Die Vergangenheit wird gestrichen. Das heißt, hier ist dasselbe. Die Wahrscheinlichkeit für den Pfad A0, A1, A2 bis AN, wie gehabt, es ist ja ein Spezialfall, ist jetzt das Startgewicht mal die erste Übergangswahrscheinlichkeit mal, und Sie sehen, hier wird das A0 gestrichen. Und hier wird die gesamte Historie außer dem AN-1 wird gestrichen. Ja? Und wir haben jetzt eine Formel für die Übergangswahrscheinlichkeit, die ich nochmal hinschreibe, oder eine Formel für die gemeinsame Verteilung des Pfades, die ich nochmal hinschreibe. Die rechte Seite wie gehabt. Und hier steht also das Startgewicht, Rho von A0 mal das Übergangsgewicht, PA0 A1 mal und dann die anderen Übergangsgewichte A1 A2 Punkt 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 bis PAN-1 AN. Ja? Also das ist jetzt die Formel für die gemeinsame Verteilung der X0 bis XN. Und manchmal bezeichnet man dann die rechte Seite, um hier die Startverteilung zu Ehren kommen zu lassen. Also die Startverteilung ist ein wichtiges Ding, oder? Das ist einer der drei Player. Startverteilung, Übergangsverteilung, gemeinsame Verteilung. Und hier geht es mehrstufig zu. Markovsch. Dieses Rho bringen wir ins Spiel, indem wir es als Subskript notieren. Das heißt also, ich notiere hier das Rho als Subskript. P Subskript Rho. Ja? Weil das Rho ja auch hier vorkommt. So, und jetzt steht es voll an der Tafel. Fett P Subskript Rho ist die Wahrscheinlichkeit bei Start in der Verteilung Rho. Okay, man kann natürlich zufällig starten. Aber ein Spezialfall des Zufalls ist die Deterministik. Wenn ich sage, ich starte nicht irgendwie zufällig, sondern ich starte im Zustand klein a. Im Zustand klein a starte ich. Dann spezialisiert die Verteilung Rho von A in die sogenannte Delta-Verteilung, die ist konzentriert in dem kleinen a und alles andere kriegt Masse 0. Ja, also Sie setzen in Ihr kleines a, was Sie als Startzustand auszeichnen, setzen Sie Verteilungsgewicht 1 und alles andere kriegt Masse 0. Das heißt also, wir haben jetzt nochmal speziell, das ist sozusagen nochmal ein Spezialfall, Start im vorgegebenen Zustand A, Element aus S, dann ist Rho die sogenannte Delta-Verteilung in A und dieses Rho legt dann Masse 1 auf A und Masse 0 auf jedes A' welches vom A verschieden ist. Ja? Also das ist die Geschichte. Und dann schreiben wir in guter alter Manier P Subskript A statt P Subskript Delta A. Ja? Also das ist einfach nichts anderes als eine formale Brücke zwischen der Notation mit dem Subskript eine Verteilung, P Rho, und der Notation mit dem Subskript ein Zustand, A. Und die Brücke ist, dass man einfach P Subskript Zustand A schreiben statt P Subskript Delta Verteilung, die in A konzentriert ist. Ja? Also das ist ich habe gelernt in den Jahren, dass Informatiker besonders streng manchmal sind auch mit guter Notation und zu Recht. Ja? Ich meine, der Computer vergibt wenig, wenn man da irgendwas durcheinander bringt, aber jedenfalls, das ist es. Und jetzt ist die Welt schon offen für Beispiele. Also das ist ja immer schön, wenn man sich dann Beispielen zuwenden kann. Und hier gibt es das Brutale, dass diese Tafel noch nicht repariert ist. Aber das hängt auch an mir, weil ich vergessen habe, unser tolles Service-Team zu informieren. Ja. Also, gut. Schauen wir mal, ist diese Tafel bis in ihre Niederungen allen von Ihnen einsichtig? Ja? Also ich nehme mal diese Tafel und gehe dann vor Ihnen in die Knie. Ja? Okay, also das zweite ist Beispiele. Also, wenn wer da Probleme hat mit dem zu sehen, dann soll er sich melden. Oder wie ist mit Kamera, das passt, oder? Ja. Beispiele. Das erste Beispiel ist der Muster der Länge 2 beim fairen Münzwurf. Ich bleibe da bei der Notation des Buches. Das Buch hat ja Kersting und Wackolbinger als Autoren und darum haben wir da die, weil wir waren so fixiert auf Kopf und Wappen, bis wir dann irgendwann einmal nach Erscheinen des Buches draufgekommen sind, dass Kopf und Wappen ja irgendwie dasselbe sind, also Kopf und Zahl. Ja. Aber das war dann schon irgendwie, es ist irgendwie, das Z ist ja immer so die Folge, die Münzwurffolge. Und insofern ist Z für Zahl auch nicht so gut. Also es gibt hier eine Münze mit Kopf und Wappen. K und W. Ja, das sind die beiden Ausgänge. Erfolg und Misserfolg, aber es ist ja eine faire Münze und so. Also wir fangen an mit einem fairen Münzwurf. Z0, Z1 und so weiter sei fairer. Und ich sage jetzt einmal KW-Münzwurf. Das heißt, jedes Mal kommt K und W mit Wahrscheinlichkeit 1/2 und unabhängig. Ja, also Bernoulli-Folge mit Ausgängen K und W. Ja. Und jetzt fragen wir uns, wie ist es mit den Mustern der Länge 2? Also wir machen es einfach so, dass wir xn notieren als zn und zn plus 1. Das heißt, das Paar, was jetzt und dann kommt, ja, das ist das, der Zustand zur Zeit n. Ja, das kann k und k, das kann k und w, das kann w und k oder es kann w und w sein. Vier Zustände. Ja? Also der Raum S, der Zustandsraum, ist dann der Raum mit diesen vier Zuständen. Und die Frage ist, wie passt es ins Bild? Erst einmal können wir sagen, diese Folge von Zuständen, xn, ist keine unabhängige Folge. Ja? Denn wenn ich Ihnen sage, x0 ist kk, dann kann das x1 nicht ww sein. Weil das x1 und das x0, die sind ineinander verschränkt. Ja? Also das x besteht aus zwei Beobachtungen, Z0 und Z1, die ersten beiden Würfe, und das X1 besteht dann aus den nächsten beiden, wobei aber die nicht disjunkt sind, dann, sondern verschränkt. Ja? Also die X sind nicht voneinander, die Xn sind nicht voneinander unabhängig. Aber das Gedächtnis der xn reicht immer gerade nur eine Zeiteinheit. Ja? Denn diese Verschränkung, die dauert gerade nur eine Zeiteinheit. Z0, Z1, Z1, Z2. Ja? Dauert gerade nur eine Zeiteinheit. Und jetzt will ich mit Ihnen die Übergangswahrscheinlichkeiten, also die P's hier auf diesem Zustandsraum S in den Blick nehmen, und zwar auf eine Art und Weise, wie sie sparsam und intuitiv ist, nämlich in Form eines Graphen. Ja? Also die Übergänge, die kann man am besten entlang von Pfeilen schreiben, wenn man die Zustände, die vier Zustände, irgendwo dann mal hinschreibt, K, K, KW und so weiter. So, die nächste Geschichte ist das. Da muss ich noch nicht knien. Wir haben also jetzt K, K, KW, WK, und W, W. Und wir fragen uns jetzt, Wie schaut es aus mit den Übergängen? Wenn ich beginne mit KK, kann dann der nächste Zustand KW sein oder nicht? Kann er sein? Und mit welcher Wahrscheinlichkeit ist er es? Gegeben, ich fange mit KK an, mit welcher Wahrscheinlichkeit ist der nächste Zustand KW? Ganz genau, 1/2. Denn das ist halt einfach das Ereignis, dass Z2, dass das dann W ist. Ja? Das ist dasselbe, das ist das Ereignis. Das ist 1/2. Und jetzt schauen wir weiter. KK, kann das in WK übergehen? Nein. Brauche ich gar keinen Pfeil oder ich schreibe 0 dazu, wie ich will. Nicht? Also KK kann in WW übergehen? Nein. WK kann in KK übergehen? Ja, oder? Das ist 1/2. Und WK kann in WW übergehen? Nein. WW kann in WK übergehen? Das ja, 1/2. Aber jetzt ist die Frage, was passiert? Ich meine, das ist noch nicht fertig, aber? Exakt, wir brauchen sozusagen dieses, in diesem reduzierten, in dem Zustandsraum, das ist, da ist nichts reduziert, das ist der volle Zustandsraum. Gell? Also braucht man auch so zyklische Pfeile, so Schleifen, ja? Nämlich wenn KK am Anfang ist, kann dadurch, dass das Z2 wieder ein K ist, ja, sehen wir KK und wieder KK. Ja? Das heißt, von KK geht es nach KK mit Wahrscheinlichkeit 1/2. Ja? Von WK, wie ist es? Geht es nach KW, das habe ich vergessen, oder? Von WK geht es nach KW, auch mit Wahrscheinlichkeit 1/2. Und von KW geht es nach WK, auch mit Wahrscheinlichkeit 1/2. Ja, ich mache jetzt das, wie es Ihnen bei der Klausur gehen würde. Nicht? Ich meine, dass man da nicht das alles perfekt gleich aus dem Ärmel schüttelt, sondern im Laufe der Zeit hier ausmalt. Also geht mit 1/2 und das WW geht in WW auch mit Wahrscheinlichkeit 1/2. Und jetzt haben wir tatsächlich die Summe der Übergangsgewichte ausgehend von jedem dieser Zustände ist tatsächlich 1, wie es ach, da wird der Kopf geschüttelt. KW nach WW fehlt immer noch. Danke. KW nach WW fehlt und hat natürlich auch die Wahrscheinlichkeit 1/2. Herzlichen Dank. Ja, damit haben wir das. Und jetzt schauen wir uns das nächste Beispiel an. Ein prominentes Beispiel, nämlich die Irrfahrt auf den ganzen Zahlen. Da gibt es die gewöhnliche Irrfahrt, bei der man immer mit Wahrscheinlichkeit 1/2 nach links bzw. nach rechts geht. Immer wieder mit neuem Spiel, neuem Glück, unabhängig jeder Schritt von allem, was bisher geschah. Oder man macht es ein bisschen komplizierter und redet von der PQ-Irrfahrt. Die PQ-Irrfahrt, die macht immer einen Schritt nach oben oder nach rechts, je nachdem, wie man denkt hier, mit Wahrscheinlichkeit P und einen Schritt nach unten oder nach links mit Wahrscheinlichkeit Q. Also die PQ-Irrfahrt und was man hier natürlich auch gleich machen kann, ist diese grafische Darstellung. Wir haben hier den Zustandsraum Z und wir stehen an irgendeiner Stelle K vielleicht. Ja? Und da haben wir K plus 1 und da haben wir K minus 1 und es ist immer so, dass wir von K nach K plus 1 mit Wahrscheinlichkeit P gehen. und von k nach k minus 1 mit Wahrscheinlichkeit q. Ja? Wir könnten uns jetzt fragen, wie das ist, wenn man in einem Zustand A startet, bisschen Notation auch, ja, wenn man in einem Zustand A startet, was ist dann die Varianz von xn? Also man startet in einem Zustand A, geht jetzt n Schritte, ist dann irgendwo verteilt und fragt sie, was ist die Varianz? Oder was ist die Standardabweichung? Mit welcher Verschiebung nach n Schritten muss ich typischerweise rechnen? Ja? Wissen Sie, so ein Irrfahrer, der ist je nachdem, wie diese Verhältnisse sind, ja, wenn das P und das Q nicht gerade ein halb sind, dann hat der Irrfahrer das, was man als Drift bezeichnet. Wenn P zum Beispiel 3/4 ist, dann geht der Irrfahrer mit höherer Wahrscheinlichkeit nach rechts. Ja? Und im Laufe der Zeit, das wird das Gesetz der großen Zahlen sagen, kommt der ziemlich weit. Ja, man kann das auch abschätzen, wie weit der kommt. Das ist eine Frage des Erwartungswertes dann. Nicht? Aber ich stelle Ihnen hier die Frage, was ist die Varianz? Also nach n Schritten, jetzt frage ich doch zuerst einmal, was ist der Erwartungswert? Also wie weit kommt der in einem Schritt in Erwartung? Dieser PQ-Irrfahrer? Was ist die Varianz? Was ist der Erwartungswert von x1? Das wäre eine vorgelagerte Frage. Der Erwartungswert bei Start in 0 von x1. Also ich starte in 0 und was ist nach einem Schritt los? Da ist er mit Wahrscheinlichkeit. Ganz genau. Also das ist P minus Q. Merci. Und die Varianz bei Start in A von dem xn also wir könnten natürlich hier auch eine vorgelagerte Frage uns anschauen. Was ist die Varianz bei Start in 0 von dem x1? Und da könnte man rechnen oder denken, wobei rechnen und denken nicht disjunkt ist. Ja? Aber die Varianz von x1, wissen Sie, wenn man faul ist, ja, dann kann man sagen, die Varianz vom PQ-Münzwurf, also mit 0,1, die Varianz des P-Münzwurfs, einmaligen P-Münzwurfs, ja, das habe ich Ihnen ja schon so, dass Sie träumen davon, also das ist P mal Q. Ja? Also die Varianz der Binomialverteilung ist N mal P mal Q, weil da summieren es N solche auf. Ja? Also P mal Q, das ist so eine Formel für die Varianz. Aber das ist, wenn Sie 0 oder 1 haben. Wenn Sie 1 oder minus 1 haben, was ist dann die Varianz? Ja? Ein guter Schritt in die richtige Richtung. Sie haben sozusagen die Spanne von 0 nach 1, haben Sie verdoppelt auf die Spanne von minus 1 nach 1. Ja? Das heißt, Sie haben skaliert mit dem Faktor 2. Gell? Also mach 2 aus 1 und verschiebe, dass das nicht 0 und 2 ist, sondern minus 1 und 1 ist. Ja? Also es ist eine Streckung um 2. Aber wenn ich um 2 strecke, passiert bei der Varianz eine Multiplikation mit 4. Ich habe es hier gehört. Gell? Also die Varianz geht quadratisch zu. Hätten Sie jetzt gesagt, nee, aber ich habe an die Standardabweichung gedacht, die richtige Skala sozusagen, die nicht quadratisch misst, sondern auf der richtigen Skala, dann hätte ich sagen müssen, okay, dann haben sie recht mit der Standardabweichung. Gell? Also die 2 war schon irgendwie richtig, aber die Varianz, das muss man hier schon dann, wenn hier Varianz steht, müssen wir hier 4 PQ schreiben. Gell? 4 PQ schreiben. Und was ist mit der Varianz bei Start in A von dem Xn? Das Xn ist ja eine Summe von unabhängigen Schritten. Gell? Die Schritte, die gehen immer unabhängig zu. Natürlich ist das keine Summe von, das ist die x1, x2, x3, die sind nicht unabhängig voneinander. Weil das xn muss wissen, wo ich gerade stehe. Ja? Aber die Schritte, die ich aufsummiere, die sind unabhängig. Und daher die Frage, was ist mit diesem Varianz von xn, was ist mit dem los? Das ist, ja, exakt. Sie müssen es einfach mit n multiplizieren. Das ist 4n mal p mal q, weil es eine Summe von unabhängigen Schritten ist. Auf der Folie finden Sie diese Formel. Und eine verschämte Frage, warum, ja, haben wir jetzt diskutiert. Weil es eine Summe von unabhängigen Zuwächsen ist. Ja. Irrfahrten sind immer Summen von unabhängigen Zuwächsen. Ja. Die Zuwächse sind unabhängig, die Positionen nicht, weil das ist eine Markov-Kette. Die Positionen bilden eine Markov-Kette und die Zuwächse sind unabhängig. Ja? Also das ist bei Irrfahrten der Fall. Jetzt Beispiel 3. Das ist sozusagen das sind die Schwestern oder Cousins von Beispiel 2. Wenn man nämlich hergeht, gewöhnliche Irrfahrten anschaut, auf einem, okay, und da gibt es jetzt 2 Spezialfälle, gewöhnliche Irrfahrt auf einem ungerichteten Graphen. Sie wissen, ein Graph besteht aus Knoten . Ich habe hier 7 Knoten hergezeichnet. Das sind also 6 äußere hier und dieser Knoten im Zentrum und Kanten. Und ich mache jetzt hier so eine 6x-Wabe. Sowas könnte mal ein Beispiel eines ungerichteten Graphen sein. Nicht zwischen je 2 Knoten ist eine durchgehende Linie, das wäre der sogenannte vollständige Graph. Ja. Aber hier hat man zwischen bestimmten Knoten hat man eine Kante. Also Graphen bestehen aus Knoten und Kanten, wie Sie wissen. Und die Kanten können eine Richtung haben oder auch nicht. Hier haben Sie keine Richtung in dem Beispiel, es ist ein ungerichteter Graph. Und was ist dann die gewöhnliche Irrfahrt auf einem ungerichteten Graphen? Gewöhnlich heißt, wenn ich irgendwo stehe, sind alle meine Nachbarn gleichberechtigt. Ja? Und Irrfahrt heißt, unabhängig von dem, was bisher geschah, gegeben, wo ich jetzt stehe, ist der nächste Schritt zu einem rein zufällig gewählten Nachbarn. Ja? Also das ist ja geradlinige Verallgemeinerung der gewöhnlichen Irrfahrt auf den ganzen Zahlen. Wenn ich auf den ganzen Zahlen bin, habe ich einen Nachbar links, einen Nachbar rechts, genau, und ich gehe nach links mit Wahrscheinlichkeit ein halb, nach rechts mit Wahrscheinlichkeit ein halb. Das ist der Spezialfall im Beispiel 2, dass Q und P gleich ein halb ist. Ja? Und jetzt bin ich auf einem Graphen, ich schaue, was sind meine Nachbarn, zum Beispiel hier, der hat 6 Nachbarn, der hat 3 Nachbarn. Ja? Und je nachdem, wie viele Nachbarn ich habe, gehe ich zu jedem dieser Nachbarn mit derselben Wahrscheinlichkeit 1 durch Anzahl der Nachbarn. Ja? Das ist ungerichtete Graphen. Und bei gerichteten Graphen, da ist es halt einfach so, dass die Knoten, also wieder ein Beispiel, nur einer mit 3 hier, da sind und dass die Kanten auch Richtungen bekommen. Also die bekommen auch Pfeile. Und dann sage ich einfach, ich schaue, wie viele ausgehende Kanten gibt es von meinem jetzigen Zustand, wie viele Pfeile führen weg zu Nachbarn, das sind definitionsgemäß dann Nachbarn, wo ein Pfeil hinführt, und dann mache ich es genauso. Ja. Aber es ist halt so, dass ich, wenn ich hier stehe, ist verboten, hierher in einem Schritt zu gehen, das ist der einzige Nachbar über diesen gerichteten Pfeil. Ja. Also das ist diese Beispielklasse. Der nächste Schritt erfolgt jeweils zu einem rein zufällig ausgewählten Nachbarn. Und dann gibt es die Polya-Urne als Beispiel 4. Und viele haben das ja gesehen. Die hatte ich ja in Analogform mit in der letzten Stunde vor Weihnachten. Da gibt es rote und blaue Kugeln. Und da haben wir Pfade von Polya-Urnen an die Tafel gezeichnet, und da habe ich noch beim Rausgehen ein Kompliment von unserem Kameramann, Herrn Pohl, bekommen, der gesagt hat, eigentlich müsste man so anfangen, oder mit diesen Bildern von zufälligen Pfaden, diese Nordostpfade. Ja, tatsächlich fange ich so an für die Mathematiker, da mache ich das irgendwie ein bisschen historisch mit Pascal und Fermat und mit diesen Nordost-Irrfahrten, wo man auch schon Treffwahrscheinlichkeiten ausgerechnet hat, vor Hunderten von Jahren in dieser wunderbaren Korrespondenz zwischen Pascal und Fermat. Aber Sie erinnern sich, das waren diese Pfade, und eigentlich ist das jetzt die gute Sicht auch auf diese Dinge, weil man sieht, dass die Pfade bei der Polya-Urne, dass sich die Markowsch verhalten, oder? Wenn Sie sich erinnern, dieses Beispiel, was wir letztes Mal hatten, die Polya-Urne, da standen wir irgendwo, und das war die Anzahl der roten Kugeln in der Urne und das war die Anzahl der blauen Kugeln in der Urne, und irgendwo standen wir bei einem Zustand R und B, R rote Kugeln in der Urne, B blaue Kugeln in der Urne. Und was war dann die nächste Situation, was war der nächste Schritt? Es konnte sich die Anzahl der roten Kugeln um 1 vermehren. Oder es konnte sich die Anzahl der blauen Kugeln um 1 vermehren. Ja? Und wie war das? Ich habe es jetzt nicht mit, aber Sie erinnern sich an diese große Urne, die wir da hatten, Polyas Örn. Und da waren R rote Kugeln drinnen und B blaue Kugeln. Und was habe ich gemacht? Ich habe die Urne durchgemischt und reingegriffen und geschaut, bist du rot? Dann kommt eine zusätzliche rote rein. Oder bist du blau? Dann kommt eine zusätzliche blaue rein. Ja? Das heißt, begonnen hat es hier in 1,1, aber das soll uns jetzt nicht stören. Hier ist die Wahrscheinlichkeit, dass Rot um 1 zunimmt, ist R durch R plus B. Und die Wahrscheinlichkeit, dass Blau um 1 zunimmt, ist B durch R plus B. Ja? Also das ist, sind die Übergangswahrscheinlichkeiten. Also wenn man es hier so aufschreibt wie auf der ersten Tafel, wo man diese Übergangswahrscheinlichkeiten hinnotiert, dann steht P von RB nach R plus 1B ist das, was ich da hergeschrieben habe, R durch R plus B und P von RB noch R und B plus 1 ist B durch R plus B. Ja? Also das ist die Rekapitulation dieses Beispiels Polyurne. Und Sie sehen, hier haben wir auf einmal eine Markov-Kette. Wir haben dieses mehrstufige, was wir letztes Mal gemacht haben, brauchen wir gar nicht mehr. Also es kommt auf die Reihenfolge, in der die blauen und roten Kugeln vorhergezogen wurden. Kommt es definitionsgemäß nicht mehr an. Ja? Die Urne wird durchgemischt und es wird rein zufällig gezogen. Es kommt nur darauf an, wie viele rote und wie viele blaue Kugeln sind jetzt in der Urne. Punkt. Ja? Eine Markov-Kette. Auf diesem Zustandsraum S gleich M Kreuz N. Und tatsächlich hat man sowas wie einen Nordostpfad. Also es geht entweder nach Osten, rot wird eins mehr, oder nach Norden, blau wird eins mehr. Also so Nordostpfade sind auch eine hübsche Beispielklasse. Und das ist das, was Herr Pohl gemeint hatte. Wenn man so beginnen würde, dass man einfach mit solchen Pfaden in der Stunde 1 da auch, oder in der Woche 2 oder was immer, dass man sagt, solche Pfade, man geht immer entweder nach Osten einen Schritt oder nach Norden einen Schritt. Ja? Und das kann ich zum Beispiel rein zufällig machen, irrfahrtsmäßig. Ja? Rein zufällig, immer nach Osten oder Norden. Dann hat man nach langer Zeit eine Konzentration rund um die Diagonale. Ja? Der zentrale Grenzwertsatz schlägt zu. Das wird immer, wenn ich es rein zufällig mache, immer. Ja, also gebe immer in die Urne rein zufällig eine blaue oder eine rote Kugel dazu, mit Wahrscheinlichkeit 1,5. Dann ist das wie ein Münzwurf. Und es konzentriert um die Diagonale. Natürlich konzentrieren in dem Sinn, das wird schon, es geht auseinander mit Wurzel aus n. Aber wenn ich dann den Anteil ausrechnen würde, dann würde ich ja durch n teilen und dann konzentriert es. Ja? Das Gesetz der zentrale Grenzwertsatz. Ja? Wohingegen die Polyurne, da bleibt es immer, wenn ich mit 1, 1 beginne, bleibt es immer uniform verteilt auf der Nebendiagonale. Also da geht es wirklich völlig geht's uniform, aber das ist eine wunderbare Mathematik. Im Endeffekt konzentriert es auch, aber entlang von einer zufälligen Richtung. Also am Anfang entscheidet sich der Zufall für mehr blaue oder mehr rote. Das ist, am Anfang gibt es große Fluktuationen. Und wenn aber im Laufe der Zeit die Zahlen größer werden, ja, spielt der Zufall immer weniger Rolle. Und es konvergiert, es gibt wieder so etwas wie ein Gesetz der großen Zahlen, aber gegen einen zufälligen Grenzwert. Ja. Nicht gegen den Grenzwert genau halb-halb, sondern gegen einen zufälligen Grenzwert und der ist uniform verteilt über alle Richtungen. Schon ganz faszinierend. Ja. Gut, jetzt die wichtige Geschichte, die Zerlegung nach dem ersten Schritt. Also das ist was niemand von Ihnen erspart bleibt, die Zerlegung nach dem ersten Schritt. Ich lasse das bewusst stehen hier, diese Formel. Und fang vielleicht hier an. Das kann ich ja wirklich noch hier ergänzen. P rho von x0 gleich a0 bis xn gleich an ist dieses. Also das ist das, wo man alles Mögliche rausholen kann. Nicht? Das ist die wichtige Grundformel. Wir haben bei zweistufigen Zufallsexperimenten gelernt, die Zerlegung nach der ersten Stufe. Ja? Das war ein wichtiges Kapitelchen in unserer Vorlesung. Und das ist genau dasselbe jetzt für mehrere Schritte im Spezialfall der Markov-Situation. Wir fangen an, erst einmal zwei Schritte. Fragen uns, was ist die Wahrscheinlichkeit bei Start in A, nach einem Schritt in B zu sein und nach zwei Schritten in C zu sein? Naja, das ist, wenn man in A startet, dann brauche ich diesen ersten Faktor gar nicht. Ja? Weil wenn ich in A starte, dann weiß ich, mein Startzustand des x0 ist mit Wahrscheinlichkeit 1 gleich klein a. Und es geht sofort los mit p von a b mal p von b c. Also das Produkt dieser beiden Übergangsgewichte ist das, was die Wahrscheinlichkeit dieses Ereignisses ist. Wenn wir jetzt summieren über B. Das heißt, wir haben folgendes Logo. Wir starten zur Zeit 0 in A. Wir sind zur Zeit 1 in B und zur Zeit 2 in C. Ja, also, und was wir jetzt machen ist, dass wir A und C festhalten, aber hier über die Bs summieren. B', B2' über alle Möglichkeiten, was man hier nach einem Schritt so sehen kann, summieren wir und kriegen dann, dass die Summe über B gleich ist die Summe dieses Ausdruckes. Und jetzt frage ich Sie, was die linke Seite ist. Also wenn ich hier, da sind wir zurück in Woche 1 oder 2, oder? Wenn wir hier summieren über alle Möglichkeiten der ersten Komponente, die werden wegsummiert, ja? Dann bleibt links nichts anderes über als die Wahrscheinlichkeit bei Start in A nach zwei Schritten in C zu sein. Nicht? Das ist alte Kunde. Ja? Und hier steht was man vielleicht, es ist nicht essentiell, aber was man vielleicht wiedererkennt aus der Mathe 1. PAB ist eine Matrix, Übergangsmatrix. Nicht? PAB ist eine Übergangsmatrix. Und was war das noch einmal mit Summe über B? PAB mal PBC. Was war das noch einmal? Wenn man das als Matrix ansieht, dann ist das da das Produkt der Matrix P mit sich selbst, ausgewertet an Zeile A und Spalte C. Ja? Also ich kann das so schreiben als Produkt der Matrix P mit sich selbst, das ist P mal P ist P Quadrat. Jetzt mit Matrizenmultiplikation. Ja? Matrizen haben wir ja auch einmal gelernt zu multiplizieren. Schon lang aus und wird nicht zentral werden in dieser Vorlesung. Aber ich sage Ihnen es nur. Ja? Das ist eine Brücke zwischen Stochastik und linearer Algebra. Ja? Dass man sagt, das ist jetzt nichts anderes als die Matrix P mal Matrix P ausgewertet bei Zeile A und Spalte C. Ja? Aber mit Bedacht habe ich hier zwei Dinge unterstrichen, nämlich ganz links und die Mitte. Und das ist das, was Sie sich merken sollen. Ja? Also die Wahrscheinlichkeit, dass man in zwei Schritten in C ist, hier ist das Logo, ja, ist die Summe über alle Zwischenstoppmöglichkeiten, die Summe über alle B, PAB mal PBC. Ja? Und das ist eben so sympathisch, weil man hier dieselben Objekte hat. Ja? Also das ist nicht irgendwie was Komplizierteres, was da dazu multipliziert wird, ist wieder so ein Matrix-Element, PBC. Ja? Okay? Und wie schaut es aus, wenn man das Ganze für n Schritte nimmt? Wenn man das Ganze für n Schritte nimmt, dann ist die Wahrscheinlichkeit bei Start in A nach n Schritten in C zu sein, was ist das? Also, es gibt viele unter Ihnen, die mir das glauben werden sofort, wenn ich Ihnen das so suggeriere, und ich mache dann nur ein formales Argument, aber ich muss zuerst einmal einen Schritt machen, die Zerlegung nach dem ersten Schritt, Summe über B-Element aus S, PAB, ja, so gehabt wie hier. Und was passiert dann? Wie viele Schritte muss ich noch machen? Wunderbar, n minus 1. Und wenn ich jetzt einmal frech bin, dann sage ich, was 2 recht ist, ist n minus 1 billig. Ja, bitte. Exakt, das ist die n minus erste Potenz dieser Matrix P und hier steht BC. Und das Logo wäre halt hier, dass man diese beiden, man hat hier alle Bs, aber man hat hier nicht den Schritt 2, sondern den Schritt, hier geht es bis N und tatsächlich fixiere hier wieder dieses C und da gibt es halt dann wieder alle Möglichkeiten, hier von hier zu kommen. Alle, über alle Pfade wird multipliziert. Ja? Also das ist die, die Sache und das ist natürlich, das heißt natürlich auch insbesondere, das kann ich hier wieder in Klammer dazu schreiben, die Wahrscheinlichkeit bei Start in A nach n Schritten in C zu sein, ist tatsächlich, das haben wir jetzt sozusagen induktiv bewiesen, das ist nichts anderes als die n-te Potenz der Übergangsmatrix bei Zeile A und Spalte C. Ja? Also das ist ein, eine Brücke zwischen dieser Verteilung nach n Schritten bei Start in A und dem Potenzieren von Matrizen. Ja? Das ist halt einfach, schauen Sie, ich habe das nicht ohne Grund stehen gelassen, diese Zeile, mit der wir heute begonnen haben. Ja? Wenn ich nämlich hier, das ist jetzt mein A, dann brauche ich das gar nicht. Und dann steht da einfach das begonnen mit A, so haben wir ja jetzt gerechnet. Und wenn ich jetzt einfach alle Zwischenschritte wegsummiere und nur den Anfangszustand A und den Endzustand C nach n Schritten festhalte, ja, dann sehe ich ein Matrixprodukt. P mal P mal P mal P, n mal mit sich multipliziert. Ja. Also das ist die Brücke zwischen Markov-Ketten und Matrizenmultiplikation. Ja. Aber ich sage es nur einmal, das ist nicht zentral in der Vorlesung. Ja. Bitte. Gute Frage. Gibt mir wirklich die Möglichkeit, hier anzuschließen an Logos, die wir in der Vorlesung hatten. Bin Ihnen sehr dankbar für die Frage. Also die Matrix P, bei der müssen Sie durchaus wieder denken an alte Bilder. Ja? Also ich schreibe die Antwort auf diese Frage hier in Gelb, also für das Publikum. Die Frage war, Publikum an den Fernsehschirmen, die Frage war, was kann man sich unter der Matrix P vorstellen? Dieses Logo hier. Wir haben hier den Zustandsraum S und hier wieder den Zustandsraum S. Ja? Das ist heute und das ist morgen. Ja? Und hier haben Sie die Elemente A, zum Beispiel die Startwerte heute. Ja? Und hier haben Sie die Elemente B, die Zustände morgen. Ja? Und Sie schreiben in dieses Rechtecksschema, in die Zeile A und in die Spalte B, die Zahl P AB rein. Ja? Und Beispiele hatten wir vorher. Aber es ist wichtig, dass man die nur einmal aufleben lässt, weil sonst sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ja? Also das hier könnte ein Zustand heute sein und das hier ein Zustand morgen bei der Polja-Urne. Okay? Also das sind Beispiele für Ps. Und meistens sind diese Matrizen recht dünn besetzt. Ja? Also um die Diagonale. Ja? Ich meine, für Sie sind Matrizen das ist halt aus der Schule und aus der Mathe 1 oder wie auch immer, das sind so 2x2 Matrizen, 3x3 Matrizen, n x n Matrizen. Und hier sind es, wenn Sie so wollen, S, Kreuz S. Die Namen der Zeilen sind Zustände aus S. Die Namen der Spalten sind Zustände aus S. Ja? Und natürlich hat das S immer irgendeine griffige Struktur. Das, wie zum Beispiel hier Anzahlen von roten und blauen Kugeln. Ja? Oder bei den Irrfahrten waren das Knoten auf einem Graphen. Ja? Das ist das S. Und meistens kamen wir dann in einem Schritt nur zu einem, ich sage unter Anführungszeichen, Nachbarn. Ja? Die Nachbarschaftsstruktur wird eigentlich auch durch die Markov-Kette praktisch definiert. Ich kann ja auch sagen, ich nenne alles das an Nachbarn, wo ich in einem Schritt hinkomme. Das wäre sozusagen der Schritt, der gedankliche Schritt von den Ps zu Graphen. Ja? Ich habe da mein S und auf dem S definiere ich eine Graphenstruktur, indem ich sage, ein Nachbar von meinem jetzigen Zustand ist per Definition jeder Zustand, zu dem ich in einem Schritt komme, wo also PAB größer als 0 ist. Ja? Und das sind üblicherweise nicht zu viele. Das heißt, diese Matrix, die wird irgendwo um die Diagonale Einträge haben, die nicht 0 sind. Und weg von der Diagonale, weit weg von der Diagonale, lauter Nullen. Also denkt man nur einmal an dieses Beispiel der, haben wir es noch? Genau, die PQ-Irrfahrt auf Z. Ja? Schauen Sie, wie schaut die Übergangsmatrix der PQ-Irrfahrt auf Z aus? In der Diagonale, was steht genau in der Diagonale? Also was ist die Wahrscheinlichkeit im nächsten Schritt bei einer Irrfahrt, wo ich entweder immer nach links oder nach rechts gehe, was ist die Wahrscheinlichkeit im nächsten Schritt genau dort zu stehen, wo ich jetzt stehe? Genau, das ist 0. Das ist 0. In der Diagonale haben wir lauter Nullen. Und hier gehe ich 1 nach oben. Gell? Also da gehe ich 1 nach oben und da stehen lauter Ps. Und ich muss diese Matrix richtig groß machen, weil Z hat weder ein linkes Ende noch ein rechtes Ende. Ja? Das ist eine Matrix, wo hier die ganzen Zahlen, so unendliche Matrix. Ja? So unendliche Matrix. Unendlich viele Zeilen, unendlich viele Spalten. Jede Zeile hat einen Namen, ganze Zahl A. Jede Spalte hat einen Namen, ganze Zahl B. Und die Matrix schaut so aus, auf der Diagonale lauter Nullen und rechts von der Diagonale lauter Ps und links von der Diagonale lauter Qs. Ja, so schauen solche Matrizen aus. Aber wissen Sie, das sollte jetzt nicht Sie mit Scheu und zu großem Respekt erfüllen. Man kann es natürlich sich so vorstellen als Matrizen. Man kann aber auch immer denken an diese Zahlen PAB. Ja? PAB, die Wahrscheinlichkeit in einem Schritt von A nach B zu kommen. Und das schaut halt in den einzelnen Beispielen unterschiedlich aus. Aber immer eine Struktur, die gleich bleibt, dass man nämlich die Zerlegung nach dem ersten Schritt, zum Beispiel, dass man sowas hat, wie, und das schreibe ich jetzt auch noch einmal, diese gelbe Zeile, die wir hier hatten, die schreibe ich noch mal anders hin. Und wenn Sie das, was ich jetzt hinschreibe, wenn Sie das mögen, dann haben Sie vielleicht die wichtigste Botschaft der heutigen Stunde verstanden, nämlich die Wahrscheinlichkeit bei Start in A, nach n Schritten in C zu sein, ist dasselbe wie die Summe über alle möglichen Zustände B in einem Schritt von A nach B zu gehen und dann, das hatten Sie oben mir schon diktiert, in n minus 1 Schritten startend von B den Zustand C zu erreichen. Und das Logo kann ich einfach abzeichnen von der obigen Tafel. Ich schreibe es nochmal hin. Also man startet zum Zeitpunkt 0 in A. Man möchte zum Zeitpunkt N in C sein. Und was macht man? Man summiert über alle Möglichkeiten in einem Schritt B, B', B2' zu erreichen und hat dann dieses Logo. Ja, also und das ist was, was man hier verstehen soll, oder? Hier steht ein lateinisches P, die Wahrscheinlichkeit für den Übergang von A nach B. Hier steht das fette P bei Start in einem B in n-1 Schritten nach C zu kommen. Ja? Man kann übrigens hier auch noch sich ein anderes Logo denken, denn hier ist sozusagen die Zeit ausgezeichnet. Man kann aber auch denken, schauen Sie, hier ist sozusagen der Zustandsraum S, der ist arg stilisiert. Ja? Der Zustandsraum S ist hier irgendwie in eine Linie gequetscht. Ja? Also das ist das S und hier ist die Zeit, hier ist das S und hier sind die Pfade. So etwas kann nur was Symbolisches sein. Ja? Meistens laufen ja die Pfade rum in einem komplizierten Raum, wie zum Beispiel den Zahlenpaaren, wie bei der Polya-Urne oder an Graphen und so. Und dann ist dieses Logo vielleicht noch besser. Wir haben hier unseren Zustandsraum S, der ist irgendwo, das ist das S, und da haben wir das A, ein Startpunkt, und da haben wir das C, und die Pfade, die laufen rum hier in dem S. Und was ist dann ein gutes Logo, was man sich vorstellen kann für die Zerlegung nach dem ersten Schritt? Naja, in einem Schritt geht man einmal von A einen Schritt in die Welt. Ja? Und da hat man ein mögliches B, ein mögliches B', ein mögliches B2' und so weiter. Nicht? Und jetzt zu mir über alle Möglichkeiten in einem Schritt dieses oder jenes zu machen. Und der Rest ist dann, das Zauberwort ist Neustart. Die Markov-Eigenschaft erlaubt, an einen Neustart zu denken. Ja? Ich brauche nur zu wissen, wo stehe ich gerade. Und dann ist die Regel da. Ja? Und das gibt Ihnen genau die Einsicht, warum hier diese Formel stimmt. Zerlegung nach dem ersten Schritt. Und es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, dass hier dieser Faktor pb xn minus 1, das ist eine Aussage über Verteilungen. Ja? Also das ist jetzt nicht ein und derselbe Pfad, sondern das ist ein zufälliger Pfad, xn, der startet von A zufällig und in Verteilung ist es dann dasselbe, wie ich lasse das einen Schritt laufen mit der Übergangsmatrix und dann noch n minus 1 Schritte mit der Markovschen Dynamik. Ja? Also mit den Formeln, die da oben stehen, ist das eine exakte, saubere Identität. Und die ist sehr brauchbar. Und warum die so brauchbar ist, kommt jetzt. Ja? Und das ist, geht sie wunderbar noch aus jetzt in der letzten Viertelstunde, damit sie dann fit sind und auch wissen, wie sie die Klausur überleben, denn es gibt kaum eine Klausur ohne ein oder zwei Beispiele über Markov-Ketten, ja, das ist wichtig. Was da jetzt noch kommt, ist, sitz mir wieder her, viertens, Treffwahrscheinlichkeiten. Treffwahrscheinlichkeiten. Und da brauche ich, eigentlich muss ich da an diesem Bild arbeiten. Ja? Sie haben einen Startzustand, A, wie Anfang. Und Sie haben eine Menge von terminalen Ereignissen. Die nennen wir groß C. C wie Closing oder was immer. Ja? Also das ist ein großes C. Sagen wir, das ist das große C. Da ist es aus, wenn man jetzt in A startet und man irrt da rum in der Welt mit der Markov-Dynamik und irgendwann einmal trifft man C und dann ist es aus. Also denken Sie an einen stochastischen Algorithmus, der seine Zustände immer zufällig wählt, damit er sich nicht irgendwo verirrt und feststeckt. Ja, also gerade heute in der Früh Videos angeschaut und gestern abends vom Herrn Zicari empfohlen, das war super nett, der hat uns da in der Fachbereichsratssitzung gesagt, er möchte nur besser verstehen, was die Mathematik der neuronalen Netze und der künstlichen Intelligenz ist. Und da gibt es eine Serie von Videos von irgendeinem so einem Google-Guru. Ich kann Ihnen die gern irgendwo weiterspielen, da wird er sich extrem freuen. Der Roberto ist übrigens dasselbe Jahrgang wie ich, 1955, ein guter Jahrgang. Er ist damals von wir sind nicht nur gleich alt, sondern auch zur selben Zeit nach Frankfurt berufen worden. Er aus Italien, ich aus Österreich. Das war vor 26, 27 Jahren. Wie gesagt, jetzt treffen wir uns da wieder. Ich habe mir das angeschaut. Und genau, da gibt es auch an irgendeiner Stelle, kommen dann stochastische Algorithmen ins Spiel, damit sie das nicht in irgendwelchen lokalen Minima verirrt, diese Schätzung der besten Koeffizienten des Deep Learning Networks. Aus dem Grund, aber irgendwann einmal endet so ein stochastischer Algorithmus nach der Regel, die man ihm gibt. Und dann ist die Frage, mit welcher Wahrscheinlichkeit endet der in diesem oder in jenem Zustand? Ja? Also ich frage mich jetzt, wenn ich ein C aus Groß C auszeichne, Klein C aus Groß C, hat nichts Anatomisches, ja? Klein C aus Groß C auszeichne, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Kette in dem kleinen C endet? Und dann muss ich Ihnen eine Treffzeit der Menge Groß C definieren. Ja? Dieses Groß T hier ist etwas, was ich ablese an dem Pfad. Also ich habe hier meinen zufälligen Pfad und der trifft irgendwann einmal das erste Mal die Menge Groß C. Ja? Und so definiere ich jetzt diese Zufallsvariable. Das ist eine Weiterverarbeitung des zufälligen Pfades. Ich definiere das als das Minimum aller n größer gleich 0 mit der Eigenschaft, dass xn aus dem großen C ist. Ja? Also ich kann das große C in 5 Schritten erreichen, ich kann das große C in 10 Schritten erreichen und je nachdem, was mein Pfad tut, definiere ich das TC so. Ja? Als die erste Zeit, wo das ist die erste Treffzeit von die erste Treffzeit des Pfades x von c. Die erste Treffzeit von c des Pfades x. Und jetzt frage ich mich, was ist die Wahrscheinlichkeit bei Start in A, die Menge groß C genau in dem Zustand klein c zu treffen? Ja? Ich mache Ihnen das an einem Beispiel plastisch. Also viele von Ihnen denken einfach gern in Beispielen und denken mal an eine gewöhnlichen Irrfahrt auf den ganzen Zahlen. Ja, das ist das, wo ich nach links und nach rechts mit Wahrscheinlichkeit 1/2 gehe. Und nehmen wir mal an, es gibt von hier bis zu dem Stuhl 10 Schritte. Nee, von hier bis zu dem Stuhl. Schauen wir mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, 10 Schritte. Und ich beginne hier an der Position 3. Ja? Und ich mache jetzt meine gewöhnliche Irrfahrt. Ne? Sie können aber, wenn Sie wirtschaftlich veranlagt sind, denken an ein Casino, wo Sie mit 50-50 einen Euro gewinnen oder verlieren und Sie fangen an mit einem Startkapital 3 Euro und Sie wollen wissen, mit welcher Wahrscheinlichkeit gehe ich bankrott und mit welcher Wahrscheinlichkeit gewinne ich 10 Euro. Ja? Dann ist es, die terminalen Zustände sind 0 und 10 und der Startzustand ist 3. Ja? Und jetzt mache ich eine Zerlegung nach dem ersten Schritt. Ja? Und ich zerlege diese Wahrscheinlichkeit P bei Start in A, dass xt gleich c ist, zerlege ich nach dem ersten Schritt. Das ist Summe über B-Element aus S, Übergangswahrscheinlichkeit PAB mal, und jetzt ist die Gretchenfrage, was kommt noch? Und die Schlauen, Sie sind der Physiker, gell, da hinten in der letzten Reihe. Nee, kein Physiker, der Herr Boos ist bestimmt auch da, aber... Ja, genau. Es gibt auch Physiker hier. Und die sind natürlich auch auf sowas geeicht. Aber tut mir leid, Sie sind Informatiker dann, nicht? Oder? Ja, passt. aber ich wollte natürlich sagen, die Physiker haben da auch viel Gespür für solche zufälligen Pfade und so. Aber jetzt retten Sie nochmal die Ehre des Saales. Was kommt da noch dazu? Also die Wahrscheinlichkeit bei Start in A, die Menge groß C, denken Sie an die 0 und 10, ja, im Zustand 10 zu treffen, gerade im Zustand 10 zu treffen, gerade in diesem ausgezeichneten klein c zu treffen. Ich mache einen Schritt, ja, und das A ist nicht in dem C. Ja, das A ist, da bin ich noch nicht fertig. Das A ist der Anfangszustand 3 Euro, da bin ich noch nicht fertig. Ja? Dann mache ich zuerst einmal einen Schritt, das ist das. Summe über B-Element aus S, PAB. Und was kommt dann? Ja? Ja, jetzt habe ich ihn schon verführt, jetzt muss ich mal sagen. Aber danke, das ja. Bitte. Ah, nee, die 9. Die 10 Schritte sind nicht am Plan. Wissen Sie, das ist der Zustand 0 und der Zustand 10. Und wie viele Schritte, das ich mache? Gott weiß es. Ja? Also, ich meine, ich kann rumirren da lang, bis ich irgendwann einmal zufällig bankrott gehe. Ja? Oder eben bei C rauskomme. Also die 10 Schritte, das war... Nur zufällig, vorher haben wir mal von 10 Schritten geredet und jetzt reden wir von Zuständen 0 und 10. Ja? Das hat mit der Anzahl der Schritte, ich gehe nicht auf der Direktissima oder so, ja? Nee, 10 Schritte sind es nicht. Jetzt haben Sie nur einmal eine Chance. Sie hatten sich auch gemeldet, oder? Nicht? Nicht? Es geht nach wie vor um die erste Trefferzeit der Menge Groß C. Ja, das nur starte ich jetzt in B. Ja, ich starte jetzt in B. Das heißt, was hier kommt, ist die Wahrscheinlichkeit bei Start in, genau, die Menge, genau, und sehen Sie, hier haben wir diesen Shift nimmer, ja, also ich starte, der ist verschwunden sozusagen, ich starte in B, ich habe dann einen Pfad, der in B startet, der in einer zufälligen Anzahl von Schritten in die Menge Groß C landet und das ist halt dann der Start in, und das ist wieder XTC. Ja, aber jetzt bei Start in B. Und Sie sehen, was man hier rausbekommen hat, ist ein Gleichungssystem für die Treffwahrscheinlichkeiten. Ein Gleichungssystem für die Treffwahrscheinlichkeiten. Und das mache ich Ihnen nur einmal plastisch an diesem Beispiel für die Ruinwahrscheinlichkeiten. Weil wenn man das verstanden hat, dann hat man alles verstanden. Ja? Die Frage, mit welcher Wahrscheinlichkeit treffe ich die 10 vor der 0, wenn ich eine symmetrische Irrfahrt im Zustand 3 starte. Der Trick, und das war die geniale Idee von Pascal vor 350 Jahren, ja, 1654 oder so, dass er gesagt hat, wir lösen dieses Problem nicht nur für den Zustand 3, sondern für alle Startzustände simultan und stellen ein Gleichungssystem auf, ja. Die sogenannte Rückwärtsinduktion, dass man vom Startpunkt aus denkt und Zerlegung nach dem ersten Schritt macht. Ja. Und das schaut so aus in dem Beispiel, da muss ich noch einmal Platz machen. In dem Beispiel schaut es so aus, wenn ich mit der Treffwahrscheinlichkeit einfach, wenn ich dafür schreibe W von A, also W von A ist die Wahrscheinlichkeit bei Start in A, die Menge C in klein c zu setzen. Speziell bei unserem Irrfahrtsbeispiel W von 3 ist die Wahrscheinlichkeit bei Start in 3, die zehn vor der 0 zu treffen. Das ist dieses Irrfahrtsbeispiel, wo wir gesagt haben, da ist die 0, da ist die 10 und die Frage ist, mit welcher Wahrscheinlichkeit, wenn man hier rumirrt, trifft man die 10 vor der 0. Ja? Und dann kriegen wir ein Gleichungssystem. W von A ist, wenn wir hier speziell rechnen, ja, W von 3, genau. Also W von 3 ist 1/2 mal W von 4 plus 1/2 mal W von 2, behaupte ich. Ja? Also ich stehe in 3 und ich frage mich, mit welcher Wahrscheinlichkeit treffe ich ausgehend von 3 die 10, bevor ich bankrott gehe. Ja, mit Wahrscheinlichkeit 1/2 gewinne ich einen Euro. Und dann geht das Leben neu los. Neustart. Ja? Ab dann frage ich mich wieder, was ist die Wahrscheinlichkeit, 10 vor der 0 zu erreichen? Und das ist dann mein W4. W bei Start in 4. Und mit Wahrscheinlichkeit 1/2 verliere ich in der ersten Runde einen Euro. Und dann ist es plus 1/2 mal W2. Ja? Das ist es. Und was 3 recht ist, ist A billig. W von A ist ein halb W von A plus 1 plus ein halb W von A minus 1. Ja? Das ist also eine Funktion, deren Werte an jeder Stelle A das arithmetische Mittel von den Nachbarwerten sind. A, A minus 1, A, A plus 1. Und eine Funktion, wo die Funktionswerte an der Stelle A das arithmetische Mittel von den Nachbarwerten sind, das muss eine Gerade sein. Und wie ist es mit den Randbedingungen? W von 0, was ist W von 0? Die Wahrscheinlichkeit, wenn ich bankrott ins Casino gehe, 10 Euro zu gewinnen. W von 0 ist 0. Genau. Und W von 1, W von 10, die Wahrscheinlichkeit, wenn ich schon 10 Euro habe, die 10 vor der 0 zu treffen, da habe ich es ja schon getroffen. Im nullten Schritt. Ja. Das ist 1. Das heißt, das ist hier eine Gerade und der Funktionswert an der Stelle 3 ist 3 Zehntel. Also ist einfach proportional. Wenn es mit 4 Euro beginnen, ist die Wahrscheinlichkeit 4 Zehntel. Wenn es mit 5 Euro beginnen, ist die Wahrscheinlichkeit klarerweise ein halb, um da oder da rauszugehen. Ne? Und ich brauche nichts anderes mehr machen, als diese Gleichung, die ich gerne hochschieben würde, diese Gleichung hier nochmal zu schreiben. Die Wahrscheinlichkeit, aber das kann ich hier machen, die Wahrscheinlichkeit, dass ich zur Zeit t in t treffe, genau, das ist das. Oder ich schreibe es einfach mit den WAs. Ja, also das WA ist Summe über B, PAB, WB. Und die Randbedingungen sind W an der Stelle, das ist für A verschieden, für A nicht in C, oder? Und wenn A in C ist, ist es 1, falls A gleich C und 0, falls A verschieden von C. Ne? Und das ist das berühmte Gleichungssystem für die Treffwahrscheinlichkeiten, von denen es dann Anwendungsbeispiele en masse gibt. Sie finden sie schon auf den Folien und wir gehen dann am Freitag nur ein paar von denen in Ruhe durch. Die Übungen müssen Sie noch mitnehmen.